den Ringkampf, die Wrestling-Arena. Das hatten wir ein andermal, ne? Ich denke, wir brauchen nicht kämpfen, wir dürfen einfach empfangen heute. Und vieles ist schon passiert. Ich bin dankbar, dass der Heilige Geist in unserer Mitte ist. Alle nochmal herzlich gegrüßt heute Morgen, die ich noch nicht gesehen habe. Ich möchte auch am Anfang beten. Herr, du bist da, du bist in unserer Mitte und du wirkst Wunder, Herr, und dafür preise ich dich. Du bist der, der uns heute Morgen begegnet, Herr. Du bist ein persönlicher Gott. Du bist der, der sich ausstreckt, Herr, nach seinen Kindern. Und ja, wir dürfen hier so dich erleben einfach, Herr, in unserer Einfachheit. Aber du bist der Gott, der alles gemacht hat und der uns heute Morgen anspricht. Und dafür danke ich dir. Amen. Ja, wer ist schon mal Bus und Bahn gefahren? Wer hat schon mal das Gleiche verpasst? Ist das auch schon mal vorgekommen? Also ich musste jetzt so an meine Jugendzeit mich erinnern. Wir mussten in der weiterführenden Schule mit dem Bus fahren. Und das war natürlich morgens eher so der Fall. Zum Glück kam noch ein zweiter Bus aus einer anderen Himmelsrichtung. War öfters mal der Fall, den Bus zu verpassen. Und auf dem Rückweg, da war man immer zeitig an der Bushaltestelle. Man war immer drauf und dran, schnell nach Hause zu kommen. Aber oft haben wir den Bus verpasst. Oder auch einen Zug habe ich auch schon verpasst. Es gab mal eine Zeit, wo ich viel mit der Bahn gefahren bin. Und es ist so ärgerlich, wenn man so Anschlusszüge hat und der öfters mal fährt, der kann ein Lied davon singen. Das ist ja auch hochdiskutiertes Thema, dass die Züge so unpünktlich sind. Es kommt immer wieder vor, dass du deinen Anschlusszug verpasst und dass du einfach vom Lernen oder du siehst noch die Rücklichter. Ich habe da mal so ein Bild mitgebracht. Ja, vielleicht bist du auch schon dem Zug hinterhergerannt, so wie dieser junge Mann hier. Ich kann mir vorstellen, Daniel reist ja auch öfters mal durch die Gegend, dass er auch schon mal so gelaufen ist und den Zug nur noch so aus der Ferne gesehen hat. Ich glaube, das haben viele schon mal erlebt, irgendwas verpasst. Und die Folgen sind einfach, man kommt gar nicht ans Ziel oder einfach zu spät. Das ist ganz klar, das sind die Folgen. Ne? Und heute Morgen möchte ich ganz konkret auch werden, dass es Menschen gibt, die verpassen. Die verpassen das Wesentliche, die verpassen Jesus und sie verpassen sogar den Heiligen Geist. Das kann man. Man kann das verpassen, wie so diesen Zug. Und mein Titel ist einfach so, verpasse den Zug Gottes nicht, verpasse den Heiligen Geist eigentlich nicht in deinem Leben. Es gibt ein Verpassen und Gott möchte uns helfen in allen Bereichen, dass wir den Zug eben nicht verpassen. Und er möchte dir und mir helfen, dass du den Zug des Heiligen Geistes in deinem Leben nicht verpasst. Wir verpassen das oft, weil wir nicht warten können, weil wir hektisiert sind, weil wir den richtigen Zeitpunkt Gottes nicht abwarten können. Oder wir haben Misstrauen Gott gegenüber. Wir haben ein falsches Gottesbild. Das kann ein Zeichen sein, oder das ist ein Hindernisgrund oder ein Grund, dass wir das Wesentliche verpassen. Wir haben ein falsches Gerechtigkeitsempfinden und nehmen so die Schuld auf uns und haben so ein ganz falsches Gottesbild. Oder wir haben auch schlechte Erfahrungen gemacht oder gar keine Erfahrung gemacht und wissen eigentlich gar nicht, dass es da den Heiligen Geist gibt und dass es einen Zug gibt, auf den du aufspringen musst und den du verpassen kannst. Oft gehen wir auch mit so negativen Brillen durchs Leben und sehen unsere Umwelt falsch, haben eine falsche Brille auf, ja? Und diese Brillen, die lassen uns Situationen und das unser Leben eigentlich falsch sehen. Wir bewerten Situationen und unser Leben falsch. Das sind falsche Brillen. Und darum möchte Gott, dass wir die ablegen und dass wir den Zug Gottes nicht verpassen. Heute Morgen geht es um dich. Du sollst den Zug Gottes nicht verpassen in deinem Leben. Und ich rede so ein bisschen über den Heiligen Geist. Wir werden uns auch kurz mal die erste Gemeinde anschauen, wie die so, auf welchen Zug die aufgesprungen sind. Und ich möchte euch so ein bisschen hineinnehmen in den Zug des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist will sich jedem persönlich vorstellen. Das ist eine Aussage, ja. Gott ist, wenn wir Gott sehen, wenn wir Jesus sehen, wir sehen immer, er ist immer für Menschen. Er ist immer auf die Menschen zugegangen. Er hat sich nie irgendwie isoliert und hat da so seine Religion gespielt und hat dann irgendwelche Lehren verbreitet, sondern er ist immer zum Menschen gegangen und hat sich immer gefreut, wenn der Mensch sich zu Gott genaht hat. Und wir sehen die ganzen Gleichnisse, die Jesus bringt, zeigen immer, Gott der Vater sucht das Verlorene. Gott der Vater sucht das, was weggelaufen ist. Und er hält Ausschau. Er ist immer der Gott, der die Arme aufhält. Zum Beispiel in Lukas 15, der verlorene Sohn, der Ausschau hält und er sucht nach dem Menschen. Und Jesus hat auch ganz klar gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und seine Lehre, seine Geschichten, seine Gleichnisse sind immer das Wesen des Vaters. Er widerspiegelt da immer das Wesen des Vaters. Und er redet immer von seinem Vater. Und in meinem Reich ist es aber so und es ist anders. Und es ist ganz interessant, wirklich die Gleichnisse in diesem Zusammenhang zu lesen. Oder er redet über Gleichnisse, da gibt es immer zwei Möglichkeiten, zwei Wege. Und ich sage es mal, entweder verpassen oder auf den Zug aufspringen. Der barmherzige Samariter zum Beispiel ist so eine Geschichte, die Jesus erzählt. Und da gibt es verschiedene Personengruppen, die einem Schwerverletzten begegnen. Der ein oder andere kennt vielleicht diese Begebenheit, diese Geschichte. Ein Priester, ein Levit, ein Samariter, zwei verhalten sich auf einem falschen Weg. Und der eine, der Samariter, der macht es richtig. Und so sehen wir zwei verschiedene Wege, die man gehen kann. Oder das Gleichnis vom großen Abendmahl. Jesus sagt, er ist ein Mann, der ist reich, der ist wohlhabend, er macht ein Fest und er möchte den und den einladen und jeder hat irgendwie eine Ausrede und sagt, er kann nicht, er hat einen Acker gekauft, den muss er jetzt erstmal pflügen, er hat einen Ochsen, den muss er erstmal neu die Sohlen beschlagen, wollte ich schon sagen. Ne? Der eine ist frisch verheiratet, der hat da sowieso keine Zeit, der ist erstmal auf Flitterwochen auf den Bahamas und so. Keiner bringt wirklich das zu dem und springt auf diese Einladung, sondern sie haben alle Ausreden und sie verpassen eigentlich das große Fest. Und so sehen wir auch zwei Wege. Nachher holt der reiche Mann die Krüppel und die armen Leute aus der Stadt und sie kommen zum Fest. Und sie sind aufgesprungen auf den richtigen Zug. Gott will, dass wir unseren Lebenszug nicht verpassen. Das Leben mit dem Heiligen Geist. Ja, Gott will Neues schaffen. In deinem Leben und in dem ganzen Leben der Gemeinde. Er will Neues schaffen. Er möchte, dass du persönlich und dass auch die ganze Gemeinde auf den Zug des Heiligen Geistes aufspringt. Und du persönlich bist dort wirklich angesprochen. In allen Bereichen deines Lebens. In deiner eigenen Persönlichkeit, in dem Leben miteinander, mit dir selber ins Reine kommen, mit anderen ins Reine zu kommen, in deiner Ehe, auch in dem, wie Gott dich gebrauchen will, da gibt es auch einen Zug, auf den du aufspringen sollst. Und das kannst du dein Leben lang verpassen, wenn du den Zug nicht siehst, erkennst und wirklich dich dahin bewegst. Gott möchte dich gebrauchen, Gott möchte dir Gaben schenken. Aber verpasse den Zug nicht. Es gibt Menschen, die bleiben immer stehen und die schauen auch lieber zurück und die sagen, dass so wie es früher war alles besser. Das ist so ein Lebensmotto, so eine Brille irgendwie. Sie sehen nur noch zurück und sie sehen eigentlich nur das Vergangene und sie trösten sich mit den tollen Erfahrungen und mit den Erlebnissen, die sie gemacht haben. Und sie verpassen dadurch auch den Zug. Denn Gott will uns ständig verändern. Er will uns wiederherstellen. Und wir haben das ja in diesem Begriff schon gehört. Dieser Begriff wiederherstellen, Heilung, ja, Befreiung, das beinhaltet es alles. Und Gott möchte uns ständig wiederherstellen. Er hat so ständig so einen Zug für dein Leben, wo du aufspringen darfst. Und den sollst du nicht verpassen. Das ist nämlich die Gefahr, dass wir zurückschauen, dass wir Religion haben, dass wir Tradition haben. Ja gut, irgendwie jede Gemeinde hat auch so ihre Tradition, ihre Reihenfolge. Und ja, aber es ist so wichtig, dass wir heute Morgen wirklich den Zug erkennen und auf ihn aufspringen. Ich habe mir mal so ein paar Sachen erlaubt aus dem Wikipedia. Meine Tochter hat ja gesagt, es ist nicht alles, was da steht, ist Wahrheit. Ne? Da darf jeder Depp schreiben, was er will. Ne? Aber also manchmal sind die Informationen einfach doch hilfreich. Und ich sag mal, da haben vielleicht manche sich schon doch bessere Gedanken gemacht als ich. Ich habe mir so ein bisschen die Entwicklung des Fußballs angeguckt. Das ist ja so unsere Sportart hier in Deutschland. Ne? Und bin dann mal da so reingegangen und habe gesagt, Mensch, wann ist denn der Fußball angefangen eigentlich? Ne? Ist das da so um 1800 passiert? Nein, und ich wurde echt des Besseren belehrt. Ich wurde zurückgeführt ins dritte Jahrhundert vor Christus. Könnt ihr euch das vorstellen, dass da die ersten Menschen Fußball gespielt haben? Vielleicht ein bisschen anders, wie man das heute kennt. Ne? In China. Ein fußballähnliches Spiel mit dem Namen Kuyu. Also von den damaligen Regeln ist nichts bekannt. Wahrscheinlich gab es gar keine Regeln. Man hat einfach mal irgendwie einen Knäuel genommen, irgendwie ein Stück Strauch oder Winden und hat die zusammengebunden und hat dann irgendwie so einen Ball da geschaffen. Ne? Aber später doch als militärisches Ausbildungsprogramm in der Militär eben etabliert. Und das war so, hat sich weiterentwickelt. Im Laufe der Zhou-Dynastie bereitete sich die Sportart aus dem Volke aus und man versuchte mit strengen Regeln Gewalt und Ruppigkeit zu verhindern. Also es entwickelte sich weiter. Der Ball war aus Lederstücken zusammengenäht und mit Federn und Tierhaaren ausgestopft. Und es wurde immer beliebter. Also so dann nachher nach Christus, 600 Jahre nach Christus, wurde sogar in China als Nationalsport anerkannt. Und es gab damals schon eine Profiliga. In diesen Jahren wurde ein luftgefüllter Ball erfunden und es gab auch Regeln. Tore, Torhüter, Spielführer kam dazu. In der frühen Neuzeit wurde dann so in England der Fußball entdeckt. Und das Spielfeld war riesengroß. Es war nämlich von Stadttor zu Stadttor. Ne? Und es gab wenig Regeln. Sie haben wieder die Regeln alle gecancelt. Die Engländer haben dann ihre eigenen Regeln gehabt. Die haben dann mit Forke und mit Pieksen und mit allen Sachen damit mitgemischt. Und über Kilometer lang war das Spielfeld. Also man hat den Ball wahrscheinlich so vom Stadttor geworfen. Und dann ging es los. Ne? Der Gegner musste versuchen, den Ball zum nächsten Dorf zu schießen, durch Stadttor durch. Also es ging wahrscheinlich über Stunden und Tage. So brutal war es nachher, dass Kirche und Krone es sogar verboten haben, so weiterzumachen, weil wahrscheinlich Menschen links und rechts gefallen sind. Vielleicht sind Köpfe gerollt. Ich weiß nicht, wie das Fußballspiel damals aussah. Ne? Aber wahrscheinlich sehr schrecklich. Und wie ist es heute? Heute gibt die FIFA, die internationale Fußballgesellschaft, die Regeln vor. Und es wird Profifußball gespielt. Ne? Auf was wollte ich darauf hinaus? Fußball musste sich entwickeln. Es musste sich weiterentwickeln. Das Wesentliche, ja, wenn man so manchmal in den Fußball guckt, ist es vielleicht auch verloren gegangen. Und ich habe so ein Zitat von dem Koch, ich glaube, das ist der Gründer des Koch-Instituts, der hat gesagt, so um 1850, nagelt mich jetzt bitte nicht fest, beim Fußballspielen, also sein Zitat, beim Fußballspielen findet unsere deutsche, des frischen Spiels im Freien entwöhnte Jugend am schnellsten ihre verlorene Spiellust wieder. Und ich glaube, da sind wir auch wieder, ne? Dass dieses Zitat auch für uns heute Morgen gilt, dass unsere Jugend wieder dieses ins Freie hinausgehen, dieses Spiel entdecken muss. Ne? Vielleicht ist es auch so ein bisschen verloren gegangen. Es ist Profifußball und okay, diese Amateure oder zu Hause, die Jungs, die haben den Spaß dran. Die entdecken noch das Frische. Aber vielleicht der Profifußball, da geht es viel um Geld und um Finanzen. Egal, wie es ist, egal wie du Fußball spielst, Fakt ist, es hat sich weiterentwickelt. Aus einem Knäuel ist etwas geworden. Jedes Jahr gibt es die tollsten, neuesten, besten Bälle. Vielleicht sind die auch gar nicht mehr so toll, wie sie vor 10 Jahren waren, aber es hat sich weiterentwickelt. Und genauso müssen wir uns auch weiterentwickeln. Wir müssen mal auch an den Punkt kommen, wo wir eine Bestandaufnahme machen. Wo wir sagen, ja, wie bin ich eigentlich drauf? Wie bin ich auch geistlich drauf? Wo will ich hin und was ist möglich? Was habe ich? Das ist so wichtig. Jede Firma macht das. Jede größere Firma sagt, wir machen hier mal einen Strich und sagen mal, wo stehen wir, wo wollen wir hin und was ist möglich? Da gibt es Spezialisten, die kommen extra in die Firma, die nehmen einen Haufen Geld, um das rauszufinden. Und das darfst du auch für dein persönliches Leben. Wo stehst du und wie kann es geistlich weitergehen? Wenn du sagst, es ist alles in Ordnung, ich bin so zufrieden, so bis an mein Lebensende, es hat so ein bisschen mit Stillstand zu tun. Ich denke, wir sollen uns geistlich weiterentwickeln und auf diesen Zug aufspringen. Und ich spreche dir heute Morgen einfach zu, verpasse Gott nicht in deinem Leben und spring auf den Zug auf. Es gibt ein zu spät kommen, es gibt einfach ein zu spät. Und ich möchte ganz kurz unsere Aufmerksamkeit auf Menschen lenken, die sich weiterentwickelt haben, weil sie Gottes Heiligen Geist erlaubt haben, die Führung zu übernehmen in ihrem Leben. Und sie haben den Zug des Heiligen Geistes nicht verpasst. Und wenn wir uns so mit dem Heiligen Geist und mit dem Zug des Heiligen Geistes beschäftigen, dann kommen wir ganz automatisch auf die erste Gemeinde Jesu. Die Gemeinde, die Jesus nachgefolgt ist. Und die finden wir am besten in der Apostelgeschichte. Und das ist auch wirklich mal meine Empfehlung. Lest mal diese Apostelgeschichte. Und es ist einfach genial, weil ja danach kommen dann noch so diese ganzen Lehrbriefe, aber diese Geschichte, wo die ersten Christen wirklich was erlebt haben mit Jesus, mit dem Heiligen Geist, wie Gott gewirkt hat, wie Wunder und Zeichen an der Tagesordnung waren, es ist fantastisch. Nehmt euch das mal vor, so jeden Tag ein Kapitel aus der Apostelgeschichte lesen, es ist einfach genial, was da passiert ist. Und ich möchte so an den Punkt gehen, ja, wie war diese erste Gemeinde entstanden? Und was waren ihre ersten Erfahrungen? Wir sehen das zwar auch so in der Kirchengeschichte, dass man sich so abgewandt hat und dass es immer wieder die Gefahr ist, ja, sich vom Wesentlichen so abzuwenden. Wir sehen das durch die ganze Kirchengeschichte hindurch bis heute hierher. Aber wir müssen gucken, das ist eigentlich so der Kern oder was ist so das Optimum, das Optimal am geistlichen Leben. Wie war es mal und wie soll es auch für dein Leben zum Optimum werden? Ich lese mal ganz kurz Apostelgeschichte 1, Vers 6. Das ist so das Gemeindeprogramm von Jesus noch, als er auf der Welt war. Er war auferstanden und er war mit seinen Jüngern zusammen. Er rückte sie zurecht und alles war ja so, schien so verloren zu sein für die Jünger. Und dann sehen wir, dass er, ja, tagelang mit ihnen zusammen war, ihnen vielen Menschen begegnet ist. Und jetzt aber so diese Abschiedsworte. Apostelgeschichte 1, Vers 6. Da fragten sie ihn, weil sie wussten irgendwie nicht, die Jünger, ne? Sie wussten jetzt überhaupt nicht, wie geht's jetzt weiter. Und sie fragten ihn, welche zusammengekommen waren und sprachen, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Er aber sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, die Zeiten und Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Und jetzt kommt so, und ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und als er dies gesagt hatte, da wich er von ihnen und da feiern wir so die Himmelfahrt. Da ist das passiert, ne? Jesus ist von der Erde entrückt worden, emporgefahren und ließ jetzt seine Jünger dort, ja, nieder. Sie guckten noch hoch und dann kamen Engel und Stimmen und sagten, hey, er wird so wiederkommen. Das lesen wir dann alles. Aber was sagte er ihnen? Er sagte, es wird eine Kraft, ihr werdet Kraft empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Und das war so das Gemeindeprogramm. Das war eigentlich so das, was die erste Gemeinde ausmachen sollte. Vermögenskraft, Stärke, eine persönliche, innenwohnende Kraft hat Jesus ihnen versprochen und verheißen. Und sie sollten Zeugen sein in jedem Bereich ihres Lebens. Und dann sehen wir weiter, dass diese Gemeinschaft erstmal, ja, sie organisierte sich, die erste Gemeinde organisierte sich. Sie trafen sich, sie hatten einfach Gemeinschaft miteinander, sie aßen das Brot und organisatorische Strukturen wurden auch geschaffen. Ja, der zwölfte Apostel musste ja ergänzt werden, der sich selber umgebracht hat, und dann kam es zu einer Wahl und der Matthias wurde gewählt. Das Los fiel auf den Matthias und er wurde zu den zwölf Aposteln zugezählt. Also organisatorische Strukturen wurden gebildet. Und dann kam das Wesentliche, und das lesen wir so in der Apostelgeschichte weiter. Dann kam der Inhalt, ja, so das Äußerliche, die Gemeinschaft war schon mal so ein bisschen geformt, man hatte einfach Freundschaft und ja, der Ersatz musste her. Und dann kam das Wesentliche. Und das lesen wir in dem Pfingsterlebnis. Und als es Tag, also Apostelgeschichte 2, Vers 1, und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort zusammen, und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und so weiter. Und sie wurden alle mit Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen. Da kam diese Kraft, diese Dynamis in das Leben der Gemeinde. Das Wesentliche, eine frisch, und das ist auch die Geburtsstunde der Gemeinde Jesu. Da kam der Inhalt, wisst ihr? Und es geht mir heute Morgen, dass wir diesen Inhalt nicht verpassen in unserem Leben. Wir können über Strukturen reden, über Organisation, was wir verändern wollen, wo wir können Gemeinschaft haben. Und es ist so wichtig, dass wir den Inhalt nicht verpassen. Die Gemeinde wurde mit Inhalt gefüllt. Der Heilige Geist kehrt ein. Und dann sehen wir einfach, dass die Begleiterscheinungen sind ganz automatisch kommen zustande. Wir haben manchmal so einen Fokus auf diese Begleiterscheinungen. Ja, und wir lesen dann weiter. Sie hatten alles gemeinsam. Wunder und Zeichen wurden getan jeden Tag. Es kam über jede Seele Furcht und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Täglich kamen Menschen dazu, wurden täglich dazu gezählt, wurden errettet. Die haben auf einmal angefangen zu glauben, dass diese Botschaft von Jesus die richtige ist. Also die Begleiterscheinung. Manchmal setzen wir unseren Fokus so sehr auf diese Begleiterscheinung. Sagen, wir brauchen doch Menschen, wir brauchen Heilung, wir brauchen Wunder. Aber ich glaube, Gott setzt neu den Fokus auf den Inhalt in seiner Gemeinde und in deinem Leben. Also was passierte mit der ersten Gemeinde? Sie lebten Gemeinschaftsstruktur, aber der Heilige Geist veränderte den Inhalt. Zeichen und Wunder waren an der Tagesordnung. Und da wollen wir doch hin, oder? Das sind so die Anfänge, finde ich. Ich finde es so toll, wie Gott Freiheit im Geist schenkt, wie Impulse da sind, wie wir beten füreinander. Und ich glaube, das ist der richtige Weg. Und der Daniel hat es richtig gesagt, es ist ein Risiko, ja? Vielleicht bricht es noch nicht ganz durch, aber wir sind auf dem Weg. Wir wollen dahin. Und wir wollen diesen Zug nicht verpassen. Verpasse den Heiligen Geist nicht. Und das ist auch jeder so persönlich, da bist du auch wirklich angesprochen. Ne? Ja, will ich das? Gibst du dem Heiligen Geist wirklich Raum in deinem Leben? Und da ist jeder gefragt, jeder persönlich. Gibst du den Raum oder verpasst du ihn? Verpasst du ihn in deinem Alltag? Verpasst du ihn in den Situationen, in deinem ganzen Leben? Ich habe schon vorhin schon in der Einleitung gesagt, manchmal gibt es Situationen, da können wir einfach nicht warten. Wir machen uns selbstständig. Und eigentlich möchte Gott vielleicht Wunder vollbringen und möchte dich segnen. Und du verpasst den Zug des Heiligen Geistes in deinem Leben. Oder du lebst in diesem Zweifel oder Misstrauen, hast schlechte Erfahrungen gemacht, du bist irgendwo gebrandmarkt, hast eine falsche Brille auf. Oder hast noch gar keine Erfahrung, weißt gar nicht, dass es den Heiligen Geist gibt und dass der in deinem Leben wirken darf. Und will. Gibt immer zwei Botschaften. Eine gute Nachricht, so kenne ich es von meinen Kindern oder den Schülern, ne? Papa, Mama, ich habe zwei Nachrichten, ne? Eine gute und eine schlechte. Welche willst du denn erst hören? Welche wollt ihr denn erst hören? Schlechte, ne? Damit wir zu dem Guten durchdrehen. Was kann man falsch machen? Und da sehen wir so durch die Apostelgeschichte durch, deswegen nehmt das einfach mal ernst. Da gibt es Menschen, die haben das falsch gemacht. Die sind gar nicht aufgesprungen auf den Zug des Heiligen Geistes. Da geht es so ganz viel um Haltung. Beim Heiligen Geist geht es ganz viel so um Haltung. Und wir sehen so ein paar schlechte Haltungen von Menschen, die wirklich den Zug verpasst haben. Da gehe ich mal in die Apostelgeschichte 5. Da gibt es ein Pärchen, die etwas vorgaben. Es war so, dass die Gemeinde wirklich erfüllt war. Die waren so voller Freude. Und wir sehen dann die Pfingstpredigt von Petrus. Da ging wirklich die Post ab. 3000 Männer haben sich entschieden und gesagt, wir ganze Familie, wir wollen Jesus nachfolgen. Ne? Und da ist richtig was abgegangen. Und dann war das so, dass es auch überhaupt gar keinen so Wertmaßstäbe gab es gar nicht. Reich, arm, es wurde irgendwie geteilt. Es gab so das Herz des Erbarmens und des Weitergebens. Und Menschen, die wirklich richtig Kohle hatten, die haben ihre Äcker verkauft und haben das den Armen gegeben. Und auch ein Ehepaar, die haben auch gedacht, oh, wir müssen auch so, das ist so ein Zug, da müssen wir auch aufspringen. Aber ihr Herz war nicht bei der Sache. Sie sind nicht wirklich auf den Zug des Heiligen Geistes aufgesprungen. Ananias und Sapphira. Und sie verkauften auch ihren Acker und behielten aber so ein bisschen was zur Seite, haben sich dann aber hingestellt vorne, haben Zeugnis gegeben, Gott hat uns gesegnet und ich möchte meinen ganzen Segen so in die Gemeinde einbringen. Und haben aber noch so ein Nebenkonto gehabt bei einer anderen Bank und haben was zurückbehalten. Und sie haben sich eigentlich gegen diese Freiheit gesträubt, die der Heilige Geist da so geschaffen hat. Sie sträubten sich gegen diese Freiheit. Und sie ließen diese Möglichkeit, auch ihr Herz so ganz Gott zu überlassen, auch in diese Abhängigkeit zu kommen. Da ließen sie noch so eine Hintertür offen. Sie sträubten sich. Sie gaben geistliches Leben vor, aber in ihrem Herzen hatten sie Türen offen. Und das ist so etwas, das ist so eine schlechte Nachricht, ne? Wenn wir so verharren da drin, etwas vorzugeben und doch irgendwie so was zurückbehalten. Das ist nicht der Zug des Heiligen Geistes. Dann sehen wir weiter. Apostelgeschichte 6 und 7, da sehen wir den Stephanus, der gesteinigt werden sollte. Die Religiösen, die haben ihn vorgeführt und er kommt so in eine wunderbare Predigt, die man da lesen kann. Und dann wird er, das ging ihm durchs Herz und dann kamen diese Vorsteher und haben ihn angeklagt. Es gibt Menschen und es gibt Herzen, die das geistliche Leben verfolgen und negativ gegen Gottes Reden wirken, reden. Und das gibt es. Und da sind wir wirklich selber gefragt, ja? Manchmal, wir haben ja gar keine Ahnung richtig vom Heiligen Geist, wie er durchbrechen will in unserem Leben. Und wenn wir dann schon in den Anfängen sagen, das ist nichts für mich hier, so ein Eindruck, irgend so ein Bild oder so, ne? Und darauf soll ich jetzt noch beten. Also, bloß nicht. Das ist irgendwas Ausgedachtes und da mache ich nicht mit. Ich glaube, dass es auch in der Gemeinde Jesu diese Herzen gibt, die den Zug verpassen, weil sie das geistliche Leben irgendwie verfolgen und gar nicht offen sind dafür. Der Stephanus, der hatte sowas zu sagen. Der hat gar nicht von Jesus gepredigt, wenn wir das mal lesen. Der hat nur das Alte Testament zitiert. Und er kommt so er sieht so den roten Faden in der ganzen Geschichte. Er bringt zum Schluss wirklich ist auf die Erlösung Jesu Christi. Aber da sind Menschen, die verpassen das. Und er sagt, ihr Halsstarrigen und Unbeschnittenen an Herz und Ohren, ihr widerstrebt alle Zeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr. Es ist wirklich wichtig, dass vielleicht sind deine Väter sogar dagegen gewesen, dass du da raustrittst, dass sogar deine Vorfahren wirklich, kommt mir jetzt gerade so in den Sinn, da wieder Gott widerstrebt sind oder widerstrebt haben. Du weißt es gar nicht, aber Gott möchte das offenbaren und möchte diese Bindung Ja, sonst ist das so, das kann so im Menschen sein, immer dagegen, immer widerstreben dem Heiligen Geist. Das kann so eine Bindung auch sein, wie das vorhin so in dem Bild gesehen haben. Ein Herz, was gefangen ist oder so, das kann eine Bindung sein. Und Gott möchte dich davon befreien. Negativ gegen Gottes Wirken reden. Sie hatten keine Ahnung von Jesus. Da möchte Gott uns wirklich bewahren, dass wir offen sind, ne? Und wir wollen das ja auch einfach hier so leben als Gemeinde, diese Offenheit. Ja? Lieber ein Bild zu viel oder ein Wort zu viel als gar kein Bild. Ich glaube, das ist auch so Daniels Devise, ne? So schätze ich ihn jetzt ein. Und er lebt es auch. Und da bin ich dankbar. Dann sehen wir noch einen Zauberer. Und das in der Apostelgeschichte. Ja, jemand, der hat Hokuspokus betrieben. Apostelgeschichte 8. Und er suchte eigentlich die Kraft. Er suchte nicht den Geber, sondern er suchte die Gabe. Zauberer, Apostelgeschichte 8. Der beeindruckte das ganze Dorf, die ganze Stadt. Und dann sah aber die Apostel, die ersten Jünger, wie sie gedient haben, wie sie Menschen die Hände aufgelegt haben, wie die Leute befreit wurden, wie Heilung passierten, wie sie anfingen, in anderen Sprachen zu reden. Und er dachte, das will ich auch haben. Was ist der Preis? Wir sehen das. Und das ist so ein Herz, der geistliches Leben für sich in Besitz nehmen will, um etwas darzustellen. Er wollte das kaufen. Er wollte gar nicht diese Botschaft von Jesus hören. Er wollte so ein paar Euro da bezahlen und dann dabei sein. Und dann diese Kraft haben, damit er bewundert wird, damit er den Eindruck dort weiter ausführen konnte. Was sagte Petrus? Petrus aber sprach zu ihm, dein Geld fahre mit dir ins Verderben, weil du gemeint hast, dass die Gabe Gottes durch Geld zu erlangen sei. Das lief einfach nicht. Er hat es verpasst. Okay, das waren so drei schlechte Freunde, ja, die etwas vorgaben, Türen offen hielten oder immer das geistliche Leben kritisierten und verurteilten und ablehnten. Und dann der es eigentlich in Besitz nehmen wollte, um etwas darzustellen. Und Gott möchte uns davor bewahren. Er möchte das nicht. Er fragt uns auch heute Morgen, was ist meine Motivation, ja? Dass ich hier sitze oder stehe. Und jetzt möchte ich mit euch ganz kurz noch auf einen Mann eingehen, der es geblickt hat. Der ist auf den Zug aufgesprungen. Da fuhr ein Zug vorbei. Und der, obwohl er nicht gehen konnte, ist er aufgesprungen. Mit seinem Herzen. Mit seinem Herzen. Und wir gehen in die Apostelgeschichte 3. Da kann ich auch gerne mal einfach das mal an die Wand nehmen. Jetzt kommt die gute Nachricht, ne? Das waren jetzt die 5 und die 6. Jetzt kommt die 1. Ganz kurz möchte ich da durchgehen und der Armando Sieber, der hat mir so ein bisschen gelehrt. Lies mal ein bisschen zwischen den Zeilen. Nimm mal das Wort Gottes nicht einfach so, sondern lies mal ein bisschen, was zwischen den Zeilen steht. Und der ein oder andere kennt diese Begebenheit aus der Apostelgeschichte 3, ab Vers 1, vielleicht schon, aber lass uns mal ein bisschen zwischen den Zeilen gucken. Der Mann, der hat's geblickt. Man denkt zwar, er ist eher passiv, er ist ja ein Kranker, ein Lahmer, aber er hatte die richtige Haltung. Und ich lese mal 1 und 2. Petrus und Johannes gingen um die Stunde des Gebetes, die 9., zusammen hinauf in den Tempel. Und ein Mann, der von seiner Mutterleibe an lahm war, wurde herbeigetragen. Man setzte ihn täglich an die Pforte des Tempels, die man die Schöne nennt, damit er Almosen erbat von denen, die in den Tempel gingen. Mal bis dahin. Und wir sehen Petrus und Johannes, Jünger, die erfüllt waren mit dem Heiligen Geist und die regelmäßig einfach zum Gebet gingen oder zum Treffen, zur Versammlung. Und dieser Mann begegnet ihnen. Und dieser Mann ist ihnen schon hunderte Male begegnet. Denn Jesus ist mit den Jüngern hunderte Male in den Tempel gegangen. Weil es war einfach so der Ritus. Man traf sich im Hause Gottes. Man traf sich in der Gegenwart Gottes. Und für mich sind die beiden so ein Beispiel des Heiligen Geistes. Du kannst es auch sagen, das ist Jesus oder Heilige Geist. Ich interpretiere jetzt einfach mal da hinein. Ich sage einfach mal, das ist so der Zug des Heiligen Geistes. Die beiden, die waren erfüllt, die waren voller Kraft, die waren voller Power. Die hatten Zeichen und Wunder an der Tagesordnung. Einfach, weil sie gefüllt waren, weil sie auf dem Zug des Heiligen Geistes gesprungen waren. Und jetzt begegnen sie diesem Mann. Die Jünger repräsentieren eigentlich so den Heiligen Geist und seine Kraft und sein Wirken. Und was macht der Mann? Der Mann sucht den geistlichen Ort, die Pforte des Tempels. Er hätte auch sonst wohin gehen können. Er hätte sich auf den Marktplatz bringen können, irgendwo ans Stadttor. Nein, sein Leben lang sucht er irgendwie den Ort Gottes, den Tempel, die Pforte des Tempels. Er könnte auch eher, wir wissen nicht, wie er drauf war, depressiv, passiv, aber er macht sich jeden Tag auf und sagt seinen Freunden, bringt mich zum Tempel, da ist Gott und da möchte ich hin. Er sucht den Heiligen Geist täglich, sein Leben lang, bis wirklich Hilfe und Versorgung kommt. Und er erlebt die Nähe Gottes. Und da sind wir auch gefragt, ja, dieses Beispiel. Wo wirkt Gott gerade? Was für Werkzeuge gibt er uns in die Hand? Wir müssen uns weiterentwickeln, versteht ihr? Wir müssen uns weiterentwickeln. Die Bibel ist nicht neu, die muss nicht neu reformiert werden, das steht da alles drin, aber jeder persönlich und jede Zeit, jede Gemeinde, jede Generation muss sich weiterentwickeln und auf den Zug des Heiligen Geistes aufspringen. Was gibt uns heute der Herr? Und ich habe so ein Negativbeispiel, ich habe die Woche mit einer Dame telefoniert, die hat so nach hinten geschaut, 40 Jahre zurück, und hat so eine Person hoch gejubelt, wie toll das früher war, die Seelsorge, und wie das heute alles nichts mehr ist. Aber wir müssen doch gucken, wo ist der Zug des Heiligen Geistes heute? Welche Werkzeuge gibt Gott uns? Wie kann Gott heute wirken in unserem Herzen, in unserem Leben? Wo möchte er uns wiederherstellen? Er suchte täglich nach Gott. Dann lesen wir weiter. Als dieser Petrus und Johannes sah, ab Vers 3, wie sie in den Tempel eintreten wollten, bat er, dass er ein Almosen empfinge. Petrus aber mit Johannes blickte fest auf ihn hin und sprach, sieh uns an. Und er gab Acht auf sie, in der Erwartung, etwas von ihnen zu empfangen. Dieser Mann ist offen. Für mich ist es ein Beispiel, er ist offen für das Reden Gottes. Er ist offen für das Reden des Heiligen Geistes. Er ist noch erreichbar. Er wartet zwar sein Leben lang, aber er hat nicht resigniert. Er ist noch erreichbar. Und er schaut die beiden an. Und er schaut den Heiligen Geist an. Also die beiden Personen, aber er sieht so was sie mitbringen. Die Kraft, den Inhalt. Und er soll ihnen ins Auge schauen. Ja, Gott möchte mit dir reden. Und du darfst ihm ins Auge schauen. Du sollst den Heiligen Geist ins Auge schauen und sagen, Herr, wie ein Kind, wir müssen echt werden wie die Kinder. Ich habe das auch die Woche erlebt, Gott Fragen gestellt und Gott antwortet. Wir brauchen keinen Vermittler, wir sollen dahin kommen, dass wir in diese Beziehung, in diesen Zug des Heiligen Geistes kommen, dass wir Gott Fragen stellen und er konkret dir Antworten gibt. Schau uns an. Und er schaute sie an. Er aber gab Acht auf sie in der Erwartung, etwas von ihnen zu empfangen. Petrus aber sprach, Silber und Gold besitze ich nicht. Da sagte er, das habe ich schon, das hat er gedacht, das habe ich schon an euren Schuhen gesehen. Die alten Galoschen oder Barfuß, ne? Das braucht er mir nicht sagen. Alles Interpretation, vielleicht hat er das so gedacht, ne? Dass ihr Gold und Silber habt, weiß ich nicht, aber ihr habt etwas. Und er schaute sie an. Ihr habt etwas. Gold und Silber besitzen wir nicht. Aber was wir haben, oder was ich habe, sagt Petrus, der war immer so der Erste, der Wortführer, ne? Das, was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesus von Nazareth, geh umher. Ja, was zeigt uns das an dieser Haltung von diesem Mann? Er war nicht verkrampft in seinen Erwartungen und Vorstellungen, wie Gott ihn anspricht und wie Gott ihn berührt. Er war offen für das besondere Wirken des Heiligen Geistes. Er war offen für Gottes Wirken in seinem Leben. Es ging dann gar nicht mehr um Gold und Silber, sondern er wollte was anderes. Er war sein Leben lang abhängig von den Resten der Menschen. Gold und Silber waren für ihn sowieso erreichbar. Das war gar nicht seine Ausrichtung. Er war an Gott dran. Er wollte Gottes Stimme hören. Und er hat sich da nicht eingeschränkt. Er hat sich nicht verkrampft. Und manchmal leben wir in so einer verkrampften Haltung und sagen, so und so muss Gott jetzt wirken. So und so muss der Heilige Geist jetzt in mein Leben kommen. Und oft macht Gott es anders. Ganz anders, wie wir denken. Aber er macht es und er will es und er sucht es, weil er dich liebt, weil er wirklich deine Situation da reinkommen will und dich liebt und dich beim Namen nennt. So wie er diesen Menschen berührt hat. Er hat ihn abgeholt. Und was machte Petrus? Er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Sofort aber wurden seine Füße und seine Knöchel stark. Er sprang auf, konnte stehen und ging umher, und er trat mit ihnen in den Tempel, ging umher und sprang und lobte Gott. Zum ersten Mal in seinem Leben war er in den Tempel gekommen, so richtig in den Tempel, weil da gab es auch Bereiche, da durften Kranke und irgendwie Unreine, als unrein wurde er auch gekennzeichnet, durfte er sein Leben lang nicht rein. Auf einmal lüftete sich das alles und er sprang umher und hüpfte und ließ sie gar nicht mehr los. Während aber Petrus und Johannes festhielt, steht hier, lief das ganze Volk voller Erstaunen zu ihnen zusammen in der Säulenhalle des Salomos, in Vers 11. Er hielt sie fest. Er ließ sie gar nicht mehr los. Was meinst du, was da für eine Freude war, was da für Geschrei und für ein Jubel in dem Haus Gottes im Tempel war? Der ließ sie gar nicht mehr los. Und das ist für mich auch so ein Zeichen, wo wir mal hinhören, ja? Er machte das nicht zu seiner Leistung, zu seinem erreichten Ziel, sondern er hielt an dem Geber fest, der ihm das gegeben hat, die Heilung. Und es war ein gewöhnlicher Mensch, Petrus. Ein gewöhnlicher Mensch wie du und ich, den Gott einfach nur benutzte, weil er mit Inhalt gefüllt war. Er sprach sich das nicht selber zu, sondern er hielt an Gott fest. Er hielt am Heiligen Geist fest und sagte, danke, danke Herr, es ist deine Gabe. Du bist es, der es für mich vollbracht hat. Er gab Gott die Ehre. Er blieb an Gott dran. Es war für mich so eine Haltung von jemand, der auf den Zug des Heiligen Geistes gesprungen ist. Er war offen. Wo wirkt Gott gerade? Er war offen auch für das Persönliche. Also welche Werkzeuge gibt Gott momentan, heute und morgen? Wo kann Gott dich weiterentwickeln? Wo kann Gott dich zum Ziel bringen? Wo kann Gott an dein Herz arbeiten? Welche Werkzeuge gibt Gott heute? Die Werkzeuge vor 40 Jahren waren toll und die Menschen, die Gott gebraucht hat. Und die Menschen, die Gott gebraucht hat vor 2000 Jahren, waren auch toll. Aber wo wirkt Gott heute? Und dieser Mann, der war offen dafür. Er schaute sie an. Sagt, ich will das. Mein Leben lang gehe ich hier hin und ich möchte das. Und er verkrampfte auch sich nicht in seinen Vorstellungen. Er war offen für Gottes besonderes, für dich gemünztes Reden und Wirken in deinem Leben. Und er hielt fest. Er machte das nicht von seinen Leistungen abhängig, was er jetzt Gott entgegenbrachte, sondern er hielt fest an dem Wunder. Diese Haltung, die brauchen wir. Und dann verpassen wir den Zug des Heiligen Geistes nicht. Das ist die Eins, oder? Das ist die Eins-Botschaft. Möchtest du deine Haltung korrigieren? Möchtest du auf den Zug des Heiligen Geistes einspringen in deinem Leben? Und dann geht die Post ab, ne? Ja, sei offen. Das Ziel dieser Predigt ist, verpasse den Heiligen Geist nicht in deinem Leben. Sei offen für sein Reden und sein Wirken. Er will Wunder an dir tun, so wie er es macht. Leg deine Vorstellung weg, leg dein Gestern so weg und frag, du persönlich kannst den Heiligen Geist bitten, komm in mein Leben und sprich zu mir. Komm und wirke neu. Komm, entwickel mich weiter. Ich möchte nicht mehr so Fußball spielen wie vor 300 vor Christus. Ich möchte auch nicht mehr Gemeinde spielen wie vor 50 Jahren. Und da war bestimmt vieles nicht gespielt, aber Gott ist ein Gott, der Neues schafft, der uns weiterentwickelt. Er ist derselbe. Dann machen wir nämlich Gott nämlich ganz klein, wenn wir sagen, er muss so und so wirken. Dann sagen wir, es ist abhängig von der und der Person und so und so. Und so muss man die Hände auflegen und das Wort muss erst gepredigt werden. Dann machen wir Gott zu klein und sagen, Gott, du hast dich kleiner gemacht, als du vor 50 Jahren warst und so. Gott möchte diesen Zug in deinem Leben. Wollen wir ihm das erlauben? Sagst du in deinem Herzen, ja, Herr, ich möchte auf diesen Zug aufspringen. Mach das mal. Lass uns einmal jetzt mal in diese Stille kommen. Herr, ich möchte auf diesen Zug aufspringen, den du für mein persönliches Leben hast. Heiliger Geist, ich möchte diesen Zug erleben. Und ich will es nicht erleben, dass ich hinterher schaue und zu spät komme und das verpasse, was du in meinem Leben gerade tun willst. Sag es dem Heiligen Geist. Er ist heute Morgen hier. Er ist überall präsent, wo seine Botschaft, wo die Botschaft von Jesus und diese Heilsbotschaft verkündigt wird. Und du kannst heute Morgen anfangen, mit ihm zu reden. Und wenn du das noch nie gemacht hast, dann ist heute Morgen die Chance zu sagen, Heiliger Geist, komm in mein Leben, Heiliger Geist. Wisst ihr, jemand hat mal gesagt, er ist ein Gentleman. Er möchte gebeten werden, er möchte so persönlich so einen Teppich ausrollen, so einen roten Teppich. Wir sehen das so bei diesen ganzen Bambi-Verleihungen oder so, da werden die Teppiche ausgerollt und du sollst deinen persönlichen Teppich ausrollen für den Heiligen Geist, für dein Leben. Mach das heute Morgen. Sag auch, vergib mir, wo ich wirklich so falsche Haltung an den Tag gebracht habe. Und er ist dabei, er möchte dir diesen Zug wirklich nahe bringen. Ich glaube, dass es wirklich eine Botschaft ist, die uns alle angeht. Und wir können immer wieder etwas verpassen. Und dann holt Gott uns doch irgendwo wieder ein. Aber er möchte, dass du ans Ziel kommst. Komm, mein Geist, ich roll dir so meinen Teppich aus. Sag, komm, in mein Leben. Ja, das ist ein toller Moment, wo wir wirklich zur Ruhe kommen, wo wir es ernst meinen. Wo wir dahin kommen und sagen, Gott, komm in mein Leben. Und wird er uns nicht überrennen, aber er wird uns abholen. Er wird uns den Zug zeigen, wo du persönlich dich weiterentwickeln kannst. Ich möchte euch einfach segnen mit diesem Wissen, mit dieser Botschaft. Lass diesen Zug nicht an dir vorübergehen. Frag den Heiligen Geist, wo er gerade fährt. In deinem Leben. Und entwickel dich weiter, bitte. Amen.